Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Auf die Beete, fertig, los!
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Ich habe mal geguckt, welche Podcast-Folgen werden geklickt, was wird gerne gehört. Und es gibt eine Folge, die ist schon ewig alt, die wird aber immer noch gerne gehört. Und dann dachte ich mir, wenn ihr das Thema mögt, dann mache ich dazu doch nochmal eine zweite Podcast-Folge. Let's go! Weniger Arbeit im Blumenbeet, Teil 2. Was ist ein pflegeleichtes Blumenbeet? Als ich diese Podcast-Folge eingesprochen habe, da habe ich auf die Uhr geguckt und habe schon gesehen, das hier wird eine lange Folge. Das ist echt viel Text. Ich habe mich dann dazu entschlossen, aus dieser Folge eine Doppelfolge zu machen. Ich finde halt einfach eine Podcast-Folge mit einer bestimmten Länge finde ich gut. Die kann man mal eben so wegkonsumieren, während man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Oder vielleicht auch, der eine oder andere hat mir schon erzählt, ich werde gehört beim Bügeln und beim Abwaschen. Wenn es dir Freude macht, mich auf den Ohren zu haben, während du da bügelst, fine for me. Also gibt es von dieser Podcast-Folge Teil 1 und Teil 2. Starten wir rein. So, bevor wir einsteigen, ganz kurz Definition. Das Wort pflegeleicht bei dir im Garten, das beschreibt Pflanzen, Gestaltungselemente oder ganze Gartenbereiche, die du mit einem minimalen Aufwand an Zeit, Arbeit und Ressource, dass die Pflanzen gesund bleiben und auch alles gut aussieht. Pflegeleichte Pflanzen bei dir im Garten, die haben ganz typische Eigenschaften. Ganz klar, die sind robust, die sind widerstandsfähig gegen Krankheiten, gegen Schädlinge. Die kommen mit den örtlichen Boden- und Klimabedingungen gut zurecht, ohne dass du da ständig nachjustieren oder Anpassungen vornehmen musst. Pflegeleichte Pflanzen brauchen selten Dünger oder kommen vielleicht sogar mit einem nährstoffarmen Boden richtig gut zurecht. Sie erfordern kaum Schnitt, keinen Rückschnitt oder halt wenn dann nur ganz wenig Schnitt, einmal im Jahr, vielleicht nur auch alle paar Jahre mal. Pflegeleichte Pflanzen für deinen Garten, die sollten sich nicht unkontrolliert ausbreiten, sollten nicht wuchern und deinen Garten am Ende übernehmen. Und ganz wichtig, es sind mehrjährige Pflanzen. Die musst du nicht jedes Jahr neu kaufen und bei dir im Garten setzen. Wir wollen natürlich in dieser Folge über dein Blumenbeet reden. Es ist ganz klar, es gibt noch ganz viele andere Dinge bei dir im Garten, die können dir Arbeit machen. Zum Beispiel, wenn du unendlich viele Töpfe hast, bepflanzte Blumentöpfe oder auch wunderschöne Hängeampeln. Davon ganz, ganz viele und die brauchen jeden Tag im Sommer Wasser. Superschön, aber dann halt richtig arbeitsintensiv. Ich denke, was auch ganz klar ist, Rasen, das ist auch keine einfache Pflanzung bei dir im Garten. Rasen will in der Saison mindestens einmal die Woche gemäht werden. Dann regelmäßig vertikutieren, düngen, gegebenenfalls nachsehen. Wenn du das nicht möchtest, Unkraut jäten, dann im heißen Sommer, dann muss der bewässert werden. Du hast Rasen in einer schattigen Ecke, da stört dich das Moos. Also kurzum, Rasen ist kein Selbstgänger bei dir im Garten. Was braucht auch viel Zeit und deine Aufmerksamkeit? Geschnittene Hecken. Geschnittene Hecken bei dir im Garten, so eine wunderschöne Buchsbaumhecke oder eine Ligusterhecke, die musst du zweimal im Jahr schneiden. Und dann, und das ist das, was mich total nervt, das Schneiden finde ich ja noch in Ordnung, aber dieses ewige Kehren und dann das Schnittgut aufnehmen und wegbringen. Wenn du den Platz hast, eine frei wachsende Hecke sieht doch auch wunderschön aus und die muss nicht zweimal im Jahr geschnitten werden. Die wunderschönen Sommerblumen, das sind einjährige Pflanzen. Die müssen jedes Jahr im Frühjahr bei uns in den Gärten neu gepflanzt werden. Viele von diesen üppig blühenden Sommerblumen sind genau dafür gezüchtet worden, um unendlich viel Blütenzauber bei dir auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten zu verströmen. Ganz viele von diesen Einjährigen brauchen aber viel Wasser und auch viele Nährstoffe. Da musst du hinterher sein. Große Kiesflächen bei dir im Garten, die sind auch arbeitsintensiv, weil jedes Blättlein will aufgehoben werden und mit der Zeit wird sich dort organisches Material sammeln. Wenn du da nicht dran bleibst, dann hast du da nach ein paar Jahren keinen Kies mehr, sondern eine wunderschöne belebte Bodenschicht auf deinem weißen Kies drauf. Dann gibt es natürlich auch noch Gartendieven, auch die machen dir Arbeit. So, let's go, weniger Arbeit im Blumenbeet, Top 1. Gesunde Pflanzen. Und das bedeutet Pflanzen am richtigen Standort. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien bei dir im Garten. Bedeutet, jede Pflanze hat ganz spezifische Bedürfnisse. Und wenn diese mit den vorhandenen Bedingungen bei dir im Garten übereinstimmen, dann wächst die Pflanze optimal von selbst, ohne dass du da ständig hinterher sein musst. Die wichtigsten Standortfaktoren? Ganz klar Lichtverhältnisse bei dir im Garten. Da gibt es Vollsonne, Halbschatten, Schatten. Ich denke mal, in jedem Garten gibt es nicht nur ein Lichtverhältnis. Es gibt immer irgendwo einen Bereich, der ist total sonnig, und es gibt auch irgendwo einen Bereich, da ist ein bisschen Schatten. Vollsonne, das bedeutet 6 Stunden und mehr direktes Sonnenlicht, vor allem zur Mittagszeit. Das ist der richtige Ort für Lavendel, Rosen, Tomaten. Halbschatten, 3 bis 6 Stunden Sonne. Das ist prima für Hortensien, Astilben, Funkien. Schatten, das bedeutet weniger als 3 Stunden Sonnenlicht, meistens dann auch nur in den Morgen- oder Nachmittagsstunden. Farne, Efeu, Waldsteinien, immergrün. Nehmen wir mal Lavendel. Lavendel geht doch immer, oder? Über den Lavendel habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Lavendel gehört in die volle Sonne. Das mag er, da fühlt er sich richtig wohl. Wenn du so eine sonnenhungrige Pflanze in den Schatten setzt, also neben Efeu und ein Farn, da müssen wir gar nicht weiter reden. Der Lavendel wird kaum blühen und sehr wahrscheinlich recht schnell kränkeln am Ende eingehen. So, zweitens die Bodenbeschaffenheit bei dir im Garten. Hast du einen durchlässigen, sandigen Boden, dann ist das prima für zum Beispiel mediterrane Kräuter, Rosmarin und auch für den Lavendel. Hast du einen nährstoffreichen, lehmigen Boden, dann kann ich dir auf jeden Fall das Gemüse empfehlen. Ein feuchter und schwerer Boden, das ist prima für Sumpfdotterblumen und Co. Und ein magerer, trockener Boden ist prima für ganz viele von unseren heimischen Pflanzen. Die kommen damit super zurecht. Der Natternkopf, der wird da richtig fein wachsen. Aber auch die Fetthenne, und da kannst du einen prima Steingarten drauf anlegen. Bei diesem Thema muss man aber ergänzen, unsere Gartenböden, die sind ja nicht mehr naturbelassen. Die werden in den meisten Fällen, wenn du den Garten von deinen Eltern übernommen hast oder du hast schon ein Haus gekauft mit einem angelegten Garten, dann ist da seit Jahrzehnten schon der Mensch dran gewesen, diese Gartenerde zu bewirtschaften. Das bedeutet, schau dir mal deinen Gartenboden an. Hast du einen leichten Boden, also ist da viel Sand drin? Die sind meistens eher nährstoffarm und oftmals auch recht sauer. Das mögen nicht alle Pflanzen. Durch diesen Sandanteil sind diese Böden meistens schön locker. Nachteil, es wird wenig Wasser gehalten und sie trocknen relativ schnell aus. So einen Boden kannst du natürlich verbessern, arbeitet damit Kompost und auf jeden Fall später mulche deine Flächen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und wie sieht das in der Praxis aus? Wie erkennst du einen sandigen Boden? Nimm dir mal ein bisschen Boden in die Hand, drück die mal fest zusammen. Wenn du die dann wieder aufmachst und es klebt nichts zusammen, sondern es rieselt dir sofort wieder durch die Finger, dann hast du definitiv einen leichten Sandboden. Dann gibt es die mittelschweren Böden mit einem Lehmanteil. Solche Böden sind prima, denn die speichern Wasser. Die sind ja auch nicht so locker luftig wie der Sandboden. Auch hier wieder die Probe in die Hand nehmen, zusammendrücken und machst du die Hand dann auf. Und er ist geformt, fällt aber irgendwann wieder auseinander, dann hast du einen mittelschweren Boden. Hier wachsen die meisten Pflanzen richtig gut. So, nach leicht und mittel kommt ganz klar der schwere Boden. Da ist oft relativ viel Ton drin und diese Böden speichern richtig viel Wasser. Wenn du jetzt sagst, Jessica, das ist doch prima, dann muss man das ein bisschen einschränken, weil Ton hat ja ganz, ganz viele kleine Partikeln, besteht der. Da ist das Wasser nicht so einfach von der Pflanze da mit ihren Wurzeln rauszubekommen. Gott, das habe ich jetzt hier super fachmännisch erklärt. Sorry, du weißt, was ich meine. Diese Böden sind nicht besonders durchlässig. Das kann schon mal richtig schnell zu Staunässe kommen. Auch hier wieder die Probe nehmen in die Hand. Einen tonhaltigen Boden, den erkennst du daran, wenn der Ton drin ist, ganz klar. Den kannst du natürlich formen und kneten und er behält die Form. Kennst du bei dir im Garten die Lichtverhältnisse? Weißt du, mit welchem Boden du es zu tun hast? Dann ist das schon mal ein riesengroßer Step in Richtung gesunde Gartenpflanzen. Dann gibt es natürlich auch noch solche Faktoren wie pH-Wert des Bodens, also sauren Boden, das mögen Rhododendron gerne, Heidelbeeren. Einen neutralen Bereich, ich denke, damit kommen die meisten Pflanzen zurecht. Aber es gibt auch noch einen alkalischen Bereich, das mögen Klematis und Buchen ganz gerne. Über Feuchtigkeit haben wir schon gesprochen. trocken, frisch, feucht bis nass, also vom Kaktus bis hin zur Seerose. Es gibt für jeden Bereich die richtige Pflanze. Ich habe im letzten August eine Podcast-Folge eingesprochen, die heißt Standortamplitude und Standortbedingungen. Die Standortamplitude deiner Gartenpflanze ist ganz eng mit den Standortbedingungen verknüpft. Die Standortamplitude, also das, was die Pflanze aushalten kann, also von bis dort kann sie wachsen. In der Mitte hat sie natürlich einen Optimalbereich, das ist wie mit uns Menschen auch. Wir ertragen eine gewisse Kälte, wir ertragen auch eine gewisse Hitze im Sommer. Aber wir haben so eine Komfortzone, die liegt vielleicht bei dir bei 20 Grad, der andere mag es lieber ein bisschen muckelig wärmer, der andere eher etwas kühler. Das ist unsere Standortamplitude in Bezug auf Wärme. Und auch Pflanzen haben so eine Standortamplitude. Wenn du die Standortbedingungen bei dir im Garten kennst, also wie sonnig, wie feucht, pH-Wert, Boden etc. und kennst du die Standortamplitude von deiner Pflanze, von deinem Lavendel oder von deinem Rhododendron, dann kannst du ganz genau prüfen und gucken, passt diese Pflanze an diesen Ort. Also, ich empfehle die Podcast-Folge. Das ist die Folge 77, Standortamplitude, Standortbedingungen. Hör da doch gerne mal rein. Warum ist das alles so wichtig? Wenn deine Pflanzen am richtigen Standort stehen, dann wachsen sie, sind kräftig, gesund, vital. Wenn deine Pflanze vital ist, dann ist sie auch robust, widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Schädlingen. Dann braucht sie insgesamt weniger Pflege von dir. Sie blüht wunderbar und sieht total schön aus, wird dir lange Zeit Freude machen. Steht die Pflanze am falschen Standort, dann wird sie sehr wahrscheinlich kümmern, sich nur schlecht entwickeln. Und wenn sie dann kümmerlich ist, nicht vital, dann ist sie anfällig für Fäulnis, für Pilze, für Schädlinge. Dann musst du da ständig hinterher sein, musst da gegebenenfalls auch noch Maßnahmen einleiten. Da hast du auch keinen Output in Form von Blüte, Optik, vielleicht auch sogar Ertrag. Diese Pflanze wird sehr wahrscheinlich irgendwann eingehen. Die richtige Pflanze am richtigen Ort spart dir Zeit, Geld, Frust und bringt dir zudem einen Output in Form von Blütenzauber, schöner Optik und Ertrag. Ich bin mir ganz sicher, an dieser Stelle kommt jetzt die Frage, Jessica, woher weiß ich denn, welcher Standort der richtige ist? Darauf kann ich dir antworten, das musst du leider selber herausfinden. Es gibt hier keine One Size for All. Es gibt hier nicht die eine Lösung. Da heißt es, rausgehen, den eigenen Garten analysieren. Die Lichtverhältnisse beobachten. Geh mal zu den verschiedenen Tageszeiten raus. Morgens, mittags, abends und geh mal durch deinen Garten. Beobachte mal über mehrere Tage, wo scheint wie lange die Sonne. Dann notieren, wo ist es vollsonnig? 6 Stunden plus über direkte Sonne und wo ist es richtig Schatten? Hast du vielleicht nur ganz indirektes Licht bei dir im Garten? Dabei aber berücksichtigen, die Sonne scheint nicht die ganze Zeit im Jahr über gleich. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Was für einen Boden hast du? Du kannst die Handprobe machen, du kannst aber natürlich auch eine Bodenprobe einschicken. Das kostet gar nicht so viel. Und wenn du dir sicher sein möchtest, dann kann ich dir das wirklich empfehlen. Es ist auch sehr interessant, eine komplette Analyse von seinem Boden mal vornehmen zu lassen. Natürlich kannst du deinen pH-Wert auch selber messen. Ich bin mir sicher, das ein oder andere Testset, das wirst du im Gartencenter finden. Du kannst aber auch gucken, Indikatorpflanzen, Zeigerpflanzen, die können dir schon mal ganz schnell und unkompliziert eine erste Richtung vorgeben. Lange, lange vor Bodenuntersuchungen, lange vor wissenschaftlichen Erkenntnissen haben Menschen gewusst, dass bestimmte Pflanzen in unterschiedlichen Bereichen natürlich vorkommen. Kurz gesagt, bioindikative Eigenschaften von Pflanzen. Die heute sogenannten Zeigerpflanzen, die dir Informationen über den Standort geben können. Stickstoffreicher Boden, was findest du dort? Klettenlabkraut, Melde, Vogelmiere, Holunder, Löwenzahn, Brombeere. Das Gegenteil davon, stickstoffarmer Boden, scharfer Mauerpfeffer. Saurer Boden, Besenheide, kleiner Sauerampfer, Heidelbeere. Alkalischer Boden, gewöhnliche Pechnelke, echter Wundklee. Kalkhaltiger Boden, Kuhschelle. Feuchter Boden, Kohldistel. Staunässe, Acker Schachtelheim. Grüße an dieser Stelle nach Acker Schachtelheimhausen. Aber auch Huflattig. Salzigen Boden, Queller. Sandboden, Sandsäge. Dann hätten wir noch den verdichteten Boden. Da wächst die liebe Quecke. Du bist jetzt durch deinen Garten gegangen, du kennst jetzt jede Ecke, du weißt genau um die Standortbedingungen. Wo ist es trocken, wo ist es feucht? Du bist jetzt bereit, jetzt geht's los, Pflanzen kaufen. Aber wie findest du denn jetzt die passenden Pflanzen für deinen Garten? Weiter geht die Reise, wie bekommst du ein pflegeleichtes Beet? Top 2, die passenden Pflanzen finden. Wenn du in der Gärtnerei bist, dann schau dir die Pflanzen mal genau an. Die meisten haben ein Schildchen oder ein Etikett oder einen Aufkleber auf dem Topf. Dort kannst du nachsehen. Dort findest du Angaben zum Standort, den diese Pflanze gerne haben möchte. Oftmals als Symbolform dargestellt. Die Sonne steht natürlich für den sonnigen Standort. Ein Kreis ganz schwarz für Schatten und der Halbschatten wird durch einen halb gefüllten Kreis dargestellt. Dann gibt es auch schon mal Angaben zum Wasserbedarf für die Pflanze. Das wird dann mit so Tröpfchen dargestellt. Vielleicht auch noch die Bodenpräferenz und die Winterhärtezone. Also wie viele Minusgrade kann diese Pflanze ertragen? Hat diese Pflanze kein Schildchen? Nun, in Gartencentern, Gärtnereien, Baumschule, da gibt es Fachleute. Die kennen sich aus, die kann man fragen. Die helfen gern. Du kannst natürlich auch im Voraus recherchieren. Es gibt viele Online-Pflanzendatenbanken, da kannst du nachgucken. Es gibt Gartenforen oder du kannst einfach mal in deine Suchmaschine entsprechende Suchfaktoren eintippen unter dem Stichwort Standort, Ansprüche, Pflanzenvorschläge oder sowas in der Art. Natürlich Fachliteratur. Es gibt Pflanzenlexikon. Gartenbücher, Kataloge, Staudenkataloge von den Gärtnereien, von den Baumschulen. Das ist für mich das Nachschlagewerk schlechthin. Dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Garten-Apps. Die haben meist eine Pflanzerkennung per Foto. Da gibt es auch Standortempfehlungen, Pflegekalender. Frag deinen Nachbarn, was wächst bei dir im Garten gut? Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Nachbar ähnliche Gartenbedingungen hat wie du. Ist natürlich jetzt nicht immer 100% der Fall, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und was wird nicht ausbleiben? Ganz klar, was gehört dazu? Fehler. Jeder macht Fehler, in Anführungszeichen. Ich mag das Wort Fehler nicht. Aber aus Fehlern kann man lernen. Also schau bei dir im Garten, welche Pflanzen, die du da in der Gärtnerei gekauft hast, wachsen so richtig gut. Die haben dann den passenden Standort. Dann weißt du, mit denen kannst du dort arbeiten. Im Umkehrschluss, welche Pflanzen kümmern bei dir im Garten? Die haben den falschen Standort. Die kannst du retten. Wenn du dir total unsicher bist, dann kauf ein oder zwei Pflänzchen und teste einfach aus, wie die sich bei dir im Garten verhalten. Nach einer Saison kannst du schon sagen, das passt oder das passt nicht. Dann kannst du sie umpflanzen. Mach das am besten im Frühjahr oder im Herbst. Ihr einen besseren Standort geben und du hast dann nicht gleich ein großes Invest gehabt. Am besten dabei immer fragen, was passt zu meinem Garten? Ja, anstatt zu sagen, ich will unbedingt Lavendel. Wenn du da einen Garten auf der Nordseite von einem fünfstöckigen Hochhaus hast, dann ist die Menge an voll sonniger Fläche bei dir im Garten für deinen Lavendel einfach begrenzt. Die anderen schattigen Flächen, da solltest du etwas anderes suchen. Also, was passt zu deinem Garten, anstatt wie kriege ich diese Pflanze hier irgendwo hin? Mit der Zeit wirst du ein Gefühl dafür entwickeln. Nach 1 bis 2 Gartenjahren kennst du deinen Garten, dann weißt du, was wo geht und was nicht. Zusammenfassung: Garten analysieren. Licht, Boden, Wasser und Co. Lese die Pflanzenschilder in der Gärtnerei oder mache dich auf andere Art und Weise schlau. Datenbanken, Fachliteratur, Baumschulkataloge. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Probiere dich aus und lerne aus dem Misserfolg. Mit deinem Garten arbeiten, nicht gegen ihn. Gesunde Pflanzen sind der Schlüssel für dein pflegeleichtes Blumenbeet. So, weiter auf der Reise, ein pflegeleichtes Blumenbeet. Top 3. Du hast dich intensiv mit den Standortbedingungen bei dir im Garten auseinandergesetzt. Mit diesem Wissen bist du dann losgegangen, hast Pflanzen ausgewählt, die genau zu diesen Standortbedingungen passen, hast die bei dir ins Beet gepflanzt, sah auch am Anfang super schön aus, aber dann ist eine sehr interessante Dynamik, kann man das so sagen, entstanden. Einige Pflanzen haben sich prächtig entwickelt, sehen richtig gut aus, gesund, ein Träumchen, so soll's sein. Andere Pflanzen, die sind weg. Wo ist der wunderschöne Scheinmohn hin? Du hattest 5 Mykonopsis gekauft, eingepflanzt, wunderschön. Jetzt ist keine einzige Pflanze mehr da. Wieso sind die weg? Was ist passiert? Das Blumenbeet hatte doch genau die richtigen Standortbedingungen für diese Pflanze. Ich habe das genau gecheckt. Nun, Pflanzen haben unterschiedliche Konkurrenzstärken. Die haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um in der Natur zu überleben. Das macht in manch Pflanzkombinationen bei dir im Beet eine Pflanze zum Gewinner und eine andere zum Verlierer. Pflanzen konkurrieren die ganze Zeit um Licht für Photosynthese, um Wasser, um Nährstoffe im Boden und letztlich auch um Platz. Oberirdisch, aber auch unterirdisch. Wann ist eine Pflanze konkurrenzstark und setzt sich durch? Ganz klar, schnelles Wachstum. Die wächst schnell in die Breite oder in die Höhe, überschattet so langsamere Nachbarpflanzen. Also zum Beispiel bei dir Brennnessel, Giersch oder auch Bambus. Manch eine Pflanze hat auch eine ganz clevere Ausbreitungsstrategie über Ausläufer, über Rhizome. Unterirdische Triebe erobern dann dein Beet nach und nach. Quecke, Minze, Maiglöckchen, die haben diese Strategien. Eine andere Pflanze produziert massenhaft Samen und kann sich so bei dir im Garten verbreiten. Denk mal an die Akeleien. Oder eine andere Pflanze hat einen ganz dichten Wuchs, bildet undurchdringliche Teppiche. Kaum eine andere Pflanze kommt da durch. Hedera helix, unser Efeu, kann das. Du kannst sagen, so eine konkurrenzstarke Pflanze. Evolutionär ist die zum Raufbold bei dir im Blumenbeet, hat die sich entwickelt. Das Gegenteil von diesem Schulhof-Lümmel bei dir im Beet. Pflanzen, die konkurrenzschwächer sind. Die wachsen vielleicht ganz langsam und werden dann schnell überwuchert. Oder sie sind total spezialisiert auf ganz bestimmte Bedingungen. Die brauchen einen ganz besonderen pH-Wert. Die können sich nicht gegen so einen Rüpel da durchsetzen. Denk mal an die Orchideen oder an fleischfressende Pflanzen. So, und warum ist das so? Warum gibt es konkurrenzstarke Pflanzen? Warum gibt es konkurrenzschwache Pflanzen? Das hat was mit den ökologischen Nischen zu tun. Unsere Welt sieht ja nicht überall gleich aus. Wir haben unterschiedliche Lebensbereiche in der Natur. In den 70er Jahren haben Hansen, Müssel und Stahl ein System entwickelt, das Pflanzen nach ihren Lebensbereichen sortiert. Du hast ja am Gehölzrand einen anderen Lebensbereich als da mitten im Wald drin. Also kannst du auch sicher sein, mitten tief im Wald wirst du andere Pflanzenkombinationen haben als am Gehölzrand oder gar auf der Wiese. Du kannst Pflanzen einteilen in Lebensbereiche, aber auch nach Strategien. Das System der Strategien, das hat J. Philip Grimes, das war ein britischer Pflanzenökologe, der hat das entwickelt. Was ist seine Theorie? Kurz und knapp, es gibt 3 Strategietypen nach Grimes. Evolutionär haben sich unterschiedliche Lebensstrukturen entwickelt, weil die Natur hat halt immer ein Ziel. Nach Grimes gibt es 3 Hauptstrategien, wie Pflanzen in der Natur grundsätzlich überleben können. Die CSR-Theorie. Competitor, das ist C, Stress Tolerant, das ist S, und Ruderal. Was heißt das und was bedeutet das für deinen Garten? Die R-Strategie, die Ruderal-Strategen, die haben ein Lebensmotto, das könnte man salopp übersetzen mit lebe schnell, aber leider nicht lang, sterbe früh. Hinterlasse möglichst viele Nachkommen. Ihr Lebensraum da draußen in der Natur, gestörte offene Flächen. Ackerränder, Baustellen, Schuttplätze, also da, wo regelmäßig was geschieht, Platz gemacht wird. Die haben wenig Konkurrenz durch andere Pflanzen. Die Ruderalstrategen, die haben ein superschnelles Wachstum, kurze Lebensdauer, oft nur eine Saison, produzieren massenhaft Samen, kommen auch früh zur Blüte und zur Samenreife, haben eine schnelle Keimung und investieren im Grunde genommen überhaupt keine Energie in Wurzeln oder nennen es mal stabile Strukturen. Wofür sind die in der Natur da? Sofort kommen, Grün produzieren, Boden festhalten, die Entwicklung von möglichst viel Biomasse einläuten. Ihre Strategie? Nutze freie Fläche sofort, bevor andere kommen. Ganz schnell Nachkommen produzieren, bevor die Fläche entweder wieder gestört wird oder andere konkurrenzstärkere Pflanzen übernehmen. Typische Beispiele: unsere Ackerwildkräuter, Kornblume, Mohn, Kamille. Auch unsere Unkräuter, Hirtentäschel, Vogelmiere, aber auch einjährige Sommerblumen, Ringelblume, Kosmea. Bei dir im Garten kannst du mit solchen Pflanzen arbeiten, wenn du ganz schnell einen Lückenfüller brauchst, vielleicht auch nur für eine Saison. Perfekt für Sommerblumenbeete. Diese Pflanzen sehen sich aber selber aus. Das muss man wissen. Die zweite Strategie, die C-Strategie, die hat ein Lebensmotto, Das heißt einfach, der Stärkere gewinnt. Ich bin hier der Platzhirsch. Stell dich mal hinten an. Ihr Lebensraum, stabile Standorte mit guten Bedingungen. Nährstoffe, ausreichend Wasser, die sind konkurrenzstark. Eigenschaften? Langes Leben, mehrjährig, oft Jahrzehnte. Ein kräftiges Wachstum, starke Wurzelsysteme. Diese Pflanzen investieren in Struktur, haben dafür weniger Samen und kommen vielleicht auch später erst als manche andere Pflanze, können die Samen produzieren. Ihre Strategie? Wachse stark, verdränge Konkurrenten durch Größe, Schatten, Dominanz und behaupte deinen Platz langfristig. Also unsere Bäume, ganz klar, Eiche, Buche und Co. Aber auch Stauden, Funkien, Phlox zum Beispiel. Ebenso wuchernde Pflanzen, Bambus, Giersch, Brennnessel, Efeu. Robuste Sträucher, unser Holunder zum Beispiel. Für dich im Garten langlebig, pflegeleicht, wenn sie einmal angewachsen sind. Die beleben deinen Garten zuverlässig. Zudem verdrängen sie Unkraut. Dann haben wir noch die dritte Strategie, die Stressstrategie, deswegen auch der Buchstabe S. Ihr Lebensmotto: Überleben ist alles. Ich halte das aus. Ich schaffe das. Irgendwie kriege ich das hin. Lebensraum von solchen Pflanzen, ganz klar. Extreme Standorte in Bezug auf Trockenheit, Nährstoff, Kälte, Hitze, Salz. Da, wo andere Pflanzen versagen würden, wo die einpacken würden, wo die eingehen, wo es einfach nicht geht. Diese Pflanzen haben eine sehr geringe Konkurrenz. Ja, weil da wächst ja kaum was, wo sie wachsen. Deswegen haben solche Pflanzen oftmals ein sehr langsames Wachstum. Dafür sind die aber extrem widerstandsfähig, total genügsam in Bezug auf Wasser, auf Nährstoffe, haben oft Speicherorgane, eine echt lange Lebensdauer, aber auch hier wenig Samen. Ihre Strategie: I will survive, da wo andere scheitern. Diese Pflanzen investieren in Widerstandsfähigkeit statt in Wachstum. Das spart Ressource. Typische Beispiele: die Sukkulenten, Kakteen, Hauswurz, Fetthenne. Aber auch solche Pflanzen, die da oben bei uns in den Alpen wachsen. Das schöne Edelweiß. Aber auch hier bei uns im Norden, in der Lüneburger Heide, Besenheide. Magere Almwiesen. Oder Pflanzen wie zum Beispiel der Wacholder, der auch auf kargen Boden gedeiht. Diese Pflanzen bei dir im Garten perfekt für trockene, magere Standorte. Ideal zum Beispiel für Steingärten, Kiesgärten. Aber die wachsen langsam und die vertragen weder too much Dünger oder Wasser. Diese Pflanzen werden definitiv von den K-Strategen, von deinem Gartenrüpel, werden die verdrängt, wenn der Boden zu gut ist. Es gibt auch noch Mischtypen, das würde jetzt aber hier ein bisschen zu weit gehen. Aber ich denke, es ist klar, worauf will ich hinaus? Du pflanzt bei dir im Beet genau drei Pflanzen. Eine Kornblume, ein Efeu und ein Edelweiß. Was passiert? Wer übernimmt? Der Gartenrüpel. Das Efeu. Das Edelweiß ist ein Spezialist, das hat bei dir im Blumenbeet keine Chance. Ebenso die Kornblume, die wird vom Efeu einfach überrannt. Wenn du weniger Arbeit bei dir im Blumenbeet haben möchtest, dann ist es nicht nur wichtig, die Standortbedingungen deines Gartens zu kennen und die Standortamplitude der Pflanze, die du dir da rausgesucht hast. Du musst auch wissen, welche Strategie hat diese Pflanze im Leben. Ruderalstrategen, die Kornblume. Lebe schnell, stirb jung, hinterlasse viele Nachkommen. Die lebt an Orten, wo es wenig Konkurrenz durch andere Pflanzen gibt. Die S-Strategen, unser Edelweiß, Lebensmotto: Überleben ist alles, ich halte das irgendwie schon aus. Auch die hat nur geringe Konkurrenz, weil die wächst ja dort, wo kaum ein anderer wachsen möchte. Kombinierst du die bei dir im Blumenbeet mit konkurrenzstarken Pflanzen, Lebensmotto: Der Stärkere gewinnt, ich bin der Platzhirsch hier, dann wird diese Pflanze sich definitiv durchsetzen. Also, möchtest du ein pflegeleichtes Beet haben? Guck auf die Konkurrenzstärke deiner Pflanze. Wo kommt diese Pflanze in der Natur vor? Wo hat die ihr Zuhause? Wofür hat die Natur diese Pflanze gemacht? Welche Strategie hat sie? Dann kannst du die Pflanzen gut miteinander kombinieren, ohne dass du da Sorge haben musst, dass der Schulhof Rüpel da alle überrennt. Erinnerst du dich noch an das Blumenbeet, welche Pflanze da verschollen war? Der Mykonopsis, der Scheinmohn. Der ist nicht besonders konkurrenzstark, weil der kommt aus den feuchten Hochgebirgsregionen des Himalayas. Und dort hat er einfach wenig Konkurrenz durch andere stark wachsende Stauden. Gegen Efeu, Elfenblume, da hat der keine Chance. Mykonopsis braucht einen eigenen Bereich mit ganz wenig Konkurrenz durch andere Wurzeln. Halbschatten bis lichter Schatten, kühle, feuchte Bedingungen, sauren, humusreichen Boden, pH-Wert 5 bis 6 und definitiv Nachbarn, die nicht rüpelhaft dominant sind. Wenn du mit dem Scheinmohn bei dir im Garten arbeiten möchtest, das ist wirklich eine anspruchsvolle Pflanze. Du bist dir jetzt sicher, du hast jetzt genau die richtige Pflanzenkombi für dein pflegeleichtes Beet gefunden. Top 4. Wie sieht das denn aus? Mit welchem Abstand musst du denn die Pflanzen jetzt in dein Beet setzen? Ein weiterer Faktor, ob dein Beet pflegeintensiv ist oder du es da einfach sein Ding machen lassen kannst, ist der Abstand der Pflanzen zueinander. Ein pflegeleichter Zustand eines Beetes ist dann erreicht, wenn der Boden bedeckt ist. Das kannst du über Mulch machen, aber langfristig sollte der Fokus darauf liegen, dass es eine dichte Pflanzendecke ist. Also eine, wenn du es so willst, natürliche Mulchschicht aus den Blättern, aus den Stängeln der Pflanzen, die dort in deinem Beet wachsen. Der Boden sollte nach spätestens 2 Vegetationsjahren vollständig bedeckt sein. Jede Pflanze bei dir da im Beet hat eine spezifische Größe. Die kleine Primel, die wird nicht so groß wie dein Phlox, wie deine Katzenminze. Für diese grüne Decke brauchst du also eine bestimmte Anzahl von Pflanzen pro Quadratmeter und die Stückzahl, die ergibt sich aus der Endgröße der jeweiligen Pflanze. Von einer kleinen Primel wirst du definitiv mehr Pflanzen pro Quadratmeter brauchen als von deiner Katzenminze. Jetzt ist es wichtig für die jeweilige Staude, den richtigen Pflanzabstand zu wählen. Das ermittelt man über den Pflanzenbedarf pro Quadratmeter. Bleiben wir jetzt auch bei der Primel, vielleicht bei der Kugelprimel Primula denticulata. Die kommt aus Asien und die wird in der Regel nicht höher als 15-30 cm inklusive Blüte. Blüht im Garten von März bis Mai mit diesen runden Blütenbällen. Wenn du mit dieser Primel jetzt eine grüne Decke in deinem Staudenbeet zaubern möchtest, dann brauchst du natürlich mehr als nur ein Stück. Um diese grüne Decke innerhalb von 2 Jahren zu bekommen, müsstest du schon 8 bis 10 Pflanzen auf einen Quadratmeter setzen. Noch schneller, du machst eine Gartenschau, dann sollten es mindestens 12 pro Quadratmeter sein. Machen wir jetzt das andere Beispiel. Du möchtest dort ein großes Gras setzen. Ein China-Schilf. So ein schönes Miscanthus sinensis, das wird schon mal so groß wie du. Da setzt du natürlich nicht 12 Stück auf den Quadratmeter. Da reicht eines. Also schau auf die Endgröße deiner Pflanze. Eine Alchemilla, ein Frauenmantel, da können es schon mal gerne 5 Stück auf den Quadratmeter sein. Wenn du einen Durchschnittswert für all deine Beetpflanzen haben möchtest, dann würde ich sagen ungefähr zwischen 5 und 7 Pflanzen pro Quadratmeter. Das ist ein guter Richtwert. Wenn du jetzt sagst, prima, dann stelle ich die Stauden dicht an dicht, dann habe ich sofort die grüne Decke, dann kann ich sagen, das wird nicht so wirklich zielführend sein, denn die Stauden sollen sich ja entwickeln, sollen zusammenwachsen zu einer dauerhaften, ausgewogenen Pflanzung. Also, wichtig, wenn du ein pflegeleichtes Beet haben möchtest, die Pflanzen nicht zu weit auseinanderzusetzen, weil die Zwischenräume zwischen den Pflanzen, die nicht bedeckt sind von deiner grünen Blätterbettdecke, dort wirst du immer Arbeit haben, sei es, dass du da zuppeln musst, hacken, auch wenn du da eine dicke Mulchschicht ausbringst. Es wird dort immer irgendeine andere Pflanze auflaufen, keimen, wachsen. Pflegeleichtes Blumenbeet bedeutet geschlossene grüne Pflanzendecke. Die erreichst du in kürzester Zeit, wenn du die Pflanzen im richtigen Abstand zueinander setzt. Jetzt fragst du mich an dieser Stelle, Jessica, woher weiß ich das denn, wie viele Pflanzen von dieser Staude ich da jetzt auf dem Quadratmeter einplanen muss? Diese Infos, die findest du in den Katalogen. Ob nun online oder in Papier, in deinem Baumschulkatalog, da ist der Pflanzenbedarf pro Quadratmeter angegeben. Also hier zum Beispiel für unsere Kugelprimel, da steht Pflanzenbedarf 30 cm Pflanzabstand 10 bis 12 Stück pro Quadratmeter. Wenn sich das jetzt für dich ein bisschen kompliziert anhört und du Sorge hast, du hast die Pflanze nicht richtig gesetzt, du wirst ein Gefühl dafür bekommen. Du wirst ein Gespür dafür entwickeln, welchen Abstand die Pflanzen brauchen. Mag die Planung und die Umsetzung deines ersten Staudenbeetes jetzt noch sich insgesamt ein bisschen holprig anfühlen. Du bist ja an der einen oder anderen Stelle noch total unsicher. Go for it, mach weiter. Fang erstmal an. Mach deine Erfahrungen, lerne deine Gartenpflanzen kennen. Du wirst mit jedem Staudenbeet besser. So, das war jetzt der erste Teil von der Folge, wie bekomme ich ein pflegeleichtes Blumenbeet? Ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, dir gleich Teil 2 anzuhören. Ich wünsche dir und deinen Pflanzen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.